Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, meine Gäste heute sind die Weltreisenden Elena Podubnaya und Oliver Schmidt. Morgen brechen sie wieder auf. Zusammen mit ihren beiden Kindern wollen sie durch Indonesien radeln. Vorher legen sie hier aber noch einen kleinen Stopp ein. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Schönen guten Morgen.
Hallo.
Bevor wir ausführlicher darüber sprechen, wie Ihre geplante Tour eigentlich ausschaut, jetzt so kurz bevor es losgeht, sitzen Sie da schon auf gepackten Taschen?
Fast. Wir packen unsere Taschen immer die Nacht vor dem Abflug. Wir haben das immer noch nie hingekriegt, rechtzeitig alles zu packen, und wir machen das immer spontan.
Was kommt denn eigentlich alles mit, Herr Schmidt?
Ja, die ganze Campingausrüstung, also Zelte, Schlafsäcke, Isomatten und jede Menge Sachen für die Kinder.
Ist das denn jetzt eigentlich schon mal hektisch auf den letzten Metern?
Wir haben das schon so oft gemacht, dass wir uns keinen Kopf machen über Parken. Und das Fahrrad einzupacken ist schon Routine. Es geht schnell bei uns.
Bis morgen ist ja noch ein bisschen Zeit, und die nehmen wir uns jetzt auch, um uns gleich ausführlich von der geplanten Tour erzählen zu lassen. Steht die Route denn eigentlich schon fest?
Wir wollen versuchen, gemeinsam mit den Kindern die schönsten und aktivsten Vulkane in Indonesien zu besteigen.
Welche Vulkane sind das?
Natürlich Bromo, das ist so der Highlight auf Indonesien. Und
Merapi, den Krakatau würden wir gerne besuchen, und den Niranjin auf Lombok.
Ist dann die Wahl auf Indonesien auch gefallen eben wegen der Vulkane, oder was hat da den Ausschlag gegeben?
Ja, die Vulkane waren das Thema, was uns anzog in Indonesien. Wir haben dieses Land schon bei der letzten Weltreise gestreift und waren damals nur in Bali, um Vulkane zu besuchen, und hatten auch dort sofort beschlossen, dass es nicht ausreichend war und wir gerne mehr Zeit verbringen würden in diesem fantastischen Land.
Was ich mich frage, warum sind Sie denn eigentlich mit dem Fahrrad unterwegs? Also bequemes Reisen sieht ja wahrscheinlich teilweise anders aus.
Ich habe so viele Trekkingtouren in Kamtschatka gemacht und Bergsteigen, als Bergführer gearbeitet. Nach diesen ganzen Touren Fahrradfahren ist für mich bequemes Reisen, weil man den Rucksack nicht tragen muss. Also ich bin gewöhnt, eher viel unterwegs zu sein und immer in Bewegung. Und mit dem Fahrrad bin ich schneller. Ich habe nichts auf meinem Rücken, aber ich bin trotzdem draußen. Und das ist ein schönes Fortbewegungsmittel.
Ist für uns die perfekte Art zu reisen, weil man sehr engen Kontakt hat zu den Menschen. Man ist ansprechbar, man ist nicht so schnell wie im Auto unterwegs, aber trotzdem schnell genug, um gewisse Strecken überwinden zu können.
Nun sind ja Ihre Kinder mit dabei. Jakob, der ist 9 Jahre alt, und Arthur, der ist 7 Jahre alt. Radeln die eigentlich selbst?
Jakob wird selbst fahren diesmal, aber Arthur hat sich gewünscht, nicht fahren zu müssen. Und darum ist die Idee entstanden, ein Lastenrad mitzunehmen, damit wir mindestens ein Kind immer dort transportieren können.
Hatten die beiden eigentlich ein Mitspracherecht, was jetzt das Ziel betrifft?
Ja, die Reise muss den beiden Spaß machen, sonst funktioniert das nicht. Man kennt das von zu Hause auch. Wenn die Kinder jammern, dann geht das nicht. Und für uns war es wichtig bei dieser Reise, dass wir nicht nur die Kinder mitnehmen, sondern ihnen zeigen, dass wir zusammen als Familie reisen oder als Team, und sie dürfen auch mitbestimmen.
Gab es da Alternativen, oder wie haben Sie den beiden Indonesien schmackhaft gemacht?
Wir haben gesagt, dass wir noch mehr Vulkane anschauen wollen. Ich habe Fotos gezeigt. Es gibt wirklich sehr spektakuläre Vulkane von Indonesien. Und sie waren sofort vor den Flammen und wollten sofort weg.
Wir werden uns gleich darüber unterhalten, dass das ja nicht die erste Reise mit Ihren Kindern gewesen ist. Aber ist das denn so einfach, überhaupt die Kinder aus der Schule zu nehmen?
Es bedarf einer gewissen Vorbereitung. Also man muss mit den Behörden Kontakt aufnehmen. Aber da wir beruflich als Reisejournalisten unterwegs sind, ist es durchaus möglich. Wir beschulen während dieser Zeit unsere Kinder selbst und halten den Kontakt zur heimatlichen Schule.
Wie muss ich mir das vorstellen, dann Schule unterwegs? Wie wird das ablaufen?
Oh, ich würde das auch gerne wissen. Wir nehmen Lehrbücher. Wir haben wirklich eine sehr gute Unterstützung von unserer Schule. Wir haben Schulpläne bekommen für Mathematik und Deutsch, also die wichtigsten Fächer. Und wir haben Lehrbücher. Und wir lernen mit Kindern zu Hause. Wir haben schon angefangen, Hausaufgaben, Schreiben lernen, Rechnen lernen, wie in der Schule. Unser Vorteil ist, dass unsere beiden Kinder sehr gut sind in Lesen und Rechnen. Also die kriegen alles ziemlich schnell alles mit. Und es macht Spaß, mit ihnen zu lesen oder rechnen.
So ist der Plan. Wir werden im Januar kurz in Deutschland sein für wenige Wochen, wo sie auch in die Schule gehen für einen Monat. Und in der Zeit wollen Sie schauen, wo die Kinder stehen, leistungsmäßig.
Wie weit planen Sie denn da eigentlich an einem Tag zu kommen? Also ich stelle mir das auch nicht so einfach vor mit einem Neunjährigen, der selbst radelt und ein Kind, was da hinten auf dem Lastenfahrrad sitzt.
Wir haben keine festen Pläne, so reisen wir eigentlich immer. Wir sind völlig offen, auch im Zeitplan, und es wird sich alles entwickeln.
Sie haben es gerade schon angesprochen, es ist nicht die erste große Reise, die Sie mit Ihren Kindern unternehmen. Sie sind auch schon entlang des Pazifischen Feuerrings unterwegs gewesen. Was war das für eine Tour? Vielleicht muss man da auch erstmal erklären, Pazifischer Feuerring, was ist das?
Das ist diese Region an der Plattengrenze zwischen dem Pazifik und dem Festland. In diesem Bereich befinden sich fast 80% aller Vulkane weltweit. Eine sehr aktive vulkanische Zone. Und unsere Idee war, entlang dieser geologischen Linie zu fahren, um die aktivsten Berge zu besuchen und auch, wenn es geht, zu besteigen.
Wo sind Sie da genau überall gewesen?
Na, von Kamtschatka, von meiner Heimat, sind wir nach Japan geflogen, durch Japan geradelt, dann kurze Abstriche nach China und dann Philippinen, einige Inseln, einige Vulkane, Bali, Australien, Neuseeland, Ozeanien, Solomoninsel, Fidschi, Vanuatu, sehr spannend vulkanisch. Und dann sind wir durch Südamerika von Santiago de Chile nach Norden gefahren, durch Chile, Peru, ganz Zentralamerika, Mexiko in die USA bis zu Mount St. Helens.
Wie viele Kilometer waren das insgesamt?
Das waren über 28.000 Kilometer.
Und große Teile dann mit dem Fahrrad zurückgelegt. Natürlich sicherlich nicht über das Meer gefahren, logischerweise, aber tatsächlich große Teile mit dem Fahrrad.
Diese 28.000 Kilometer waren nur Fahrrad.
Ach
und
so.
Dann kamen aber noch andere Transportmittel dazu. Also wir haben auch gelegentlich Strecken abgekürzt, die jetzt vor allem für die Kinder nicht so spannend waren, wie Atacama-Wüste oder Altiplano in Chile und dann später in Peru. Aber auch in Mexiko haben wir einige Strecken mit Bus und anderen Transportmitteln überbrückt.
Ihre letzte große Reise hat Sie entlang des Pazifischen Feuerrings geführt. Über 3 Jahre sind Sie unterwegs gewesen. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Wahrscheinlich sind Sie ja nicht auf ausgebauten Fahrradwegen da unterwegs gewesen, oder?
Es gibt keine ausgebauten Fahrradwege dort, wo wir unterwegs waren, meistens. Nein, wir fahren lieber in die Wildnis.
Zumal uns die aktiven Vulkane angezogen haben. Unter denen kommt man meist nur auf schlechten Pisten durch manchmal unwegsame Regionen. Aber das macht die Reise auch aus.
Ist da nicht manchmal ein Fahrrad auch unpraktisch? Also wenn ich auf so einen Vulkan hoch will, oder stellen Sie das Fahrrad irgendwo ab und laufen dann ein Stück? Oder wie ist das?
Es gab sogar Vulkane, die konnte man bis zum Kraterrand mit Fahrrad bewältigen. Aber meist war der Fall, dass wir die Räder irgendwo abgestellt haben, sei es in einem Dorf, dem letzten Dorf vom Vulkan, oder auch gelegentlich in einem Hotel, was sich unterwegs einfach ergeben hat.
Gab es da einen Ort, der Sie besonders beeindruckt hat auf dieser langen Reise?
Für die Kinder und uns als gemeinschaftliches Erlebnis war der Yasur-Vulkan in Vanuatu sehr spannend. Einer der aktivsten Vulkane am Pazifik, seit über 800 Jahren aktiv. Und man konnte am Kraterrand stehen, den Lavasee brodeln sehen im Krater. Und das war auch für die Kinder faszinierend.
Reisen zeichnen sich ja auch durch Begegnungen mit Menschen aus. Welche sind Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
Das Treffen mit Tatjana in Antigua in Guatemala. Wir wollten unbedingt zu dem Fuego-Vulkan und wir kamen schon in Dunkelheit in Antigua, eine kleine Stadt am Fuß vom Vulkan, und wir suchten ein Hostel und sind zufällig in ein Hostel gekommen, wo eine Russin war, die dort arbeitete. Also ihr gehörte das Hostel. Sie ist ausgewandert aus Russland vor einigen Jahren und sie ist im gleichen Dorf aufgewachsen in Kamtschatka wie ich. Das war ein Treffen, ein Zufall. Ich habe sofort einen Kontakt zu ihr gefunden. Es waren so Gespräche wie, ja, kennst du noch das und das und dieses Dorf und diese Straße? Es ist unglaublich. Und sie hat dann unsere Kinder übernommen für 2 Tage und wir konnten mit Oliver zu zweit einen Vulkan besteigen mit Übernachtung. Normalerweise müssen wir immer Vulkane teilen, entweder geht er hoch oder ich oder wir alle zusammen. Und dort waren wir zum ersten Mal seit 10 Jahren zu zweit ohne Kinder, ohne Touristen auf einem Vulkan. Und das war unvergesslich und durch das Treffen mit Tatjana war das auch ja so besonders.
Beeindruckend war auch die Begegnung mit der John-Frum-Sekte auf der Tana-Insel in Vanuatu. eine Sekte, die in Erwartung lebt, dass ein Messias kommt aus Amerika und sie mit Geschenken versorgt. Hat einen geschichtlichen Hintergrund, und zwar kamen nach dem Zweiten Weltkrieg Amerikaner mit Stahlvögeln, mit Flugzeugen und haben tatsächlich Süßwaren und Getränke verschenkt. Und seitdem lebt die John Frum-Sekte in Erwartung, dass sie erneut beschenkt werden.
Weil so dieser Mythos entstanden ist quasi.
Genau, der erste Amerikaner, der kam, sagte, I'm John from America. Und daraus hat sich der Name entwickelt, John Frum-Sekte.
Wenn man so unterwegs ist, da entstehen ja, und Sie haben das ja auch gerade beschrieben, Elena, Freundschaften. Und gerade bei Kindern geht das ja besonders schnell. Haben Sie da auch Momente erlebt, wo Ihre Jungs dann keine Lust hatten, weiterzufahren, weil sie eben ihre Freunde nicht zurücklassen wollten?
Da gab es sogar mehrere von diesen Situationen. Wir sind gelegentlich mehrere Wochen hängen geblieben an schönen Orten. Und Kinder finden sehr schnell Freunde, Spielkameraden. Und da war es dann oft schwer, wieder wegzukommen.
Wie haben Sie dann die Kinder motiviert, wenn die nicht weiter wollten? Was haben Sie dann gesagt?
Es gab schon gelegentlich eine gewisse Traurigkeit, dass es weiter ging, aber es wurde nie wirklich in Frage gestellt, dass man weiterzieht.
Und unterwegs kann ich mir doch auch manchmal vorstellen, es ist anstrengend, es ist zu heiß oder zu kalt oder was auch immer, dass da vielleicht dann auch mal so eine Nullbox-Situation entsteht.
Das gab es eigentlich nie, weil wir Zeit haben. Und wenn man Zeit hat, kann man auf solche Sachen einfach besser reagieren. Wenn es zu heiß ist am Mittag, wartet man einfach und fährt in den Morgen- und Abendstunden.
Wenn, dann war es eher Nullburg-Situationen bei Eltern. Wenn es zu steil war, zu heiß und die Kinder keinen Bock haben zu laufen und ich schiebe mein Fahrrad hoch wie auf Bali, das waren so steile Aufstiege. Aber ja, das waren sehr kurze Nullburg-Situationen.
Und dann haben Ihre Kinder Sie motiviert.
Ja.
Ja, und es finden sich auch immer Möglichkeiten, auf solche Situationen zu reagieren. Zum Beispiel Neuseeland fiel mir ein, da mussten die Kinder sehr oft die Pässe hochlaufen, weil die Anfahrten zu steil waren und die Räder recht überladen. Und wir fanden aber immer jemanden, der die Kinder mitgenommen hat, der sie zum Pass hochgefahren hat, und wir haben dann oben die Kinder wieder in Empfang genommen.
Gab es denn eigentlich auch mal brenzliche Situationen, in die Sie geraten sind?
Die meisten waren bei Menschen. Erstaunlicherweise, wenn man so um die Welt reist, aktive Vulkane besteigt, aber die meisten Gefahren waren bei Menschen. Diese John Frum-Sekte zum Beispiel, wir haben sie besucht abends. Sie haben jeden Freitag so nachts Feierlichkeiten, wo sie so ein halluzinogenes Getränk trinken, monotone Musik singen und tanzen. Und wir dachten, das ist so eine Art Feierlichkeiten, jeden Freitag. Und wir sind dahin gefahren mit unseren Rädern und Kindern. Und sie versetzen sich durch diesen Singen in so eine Art Trance. Und irgendwann nach ein, zwei Stunden kam der Chef zu uns vom Dorf und hat gefragt, wann wir endlich fahren und dass er unsere Sicherheit nicht weiter garantieren können. Weil die Leute waren schon so in so einem komischen Zustand, wo man nicht einschätzen konnte, was machen sie als nächstes. Und wir mussten nachts in Dunkelheit von dort durch den Dschungel wegfahren, irgendwo hin. Und das war so eine Situation, für mich wahrscheinlich die gefährlichste bei der ganzen Reise. Oder El Salvador, da waren auch ein paar Situationen, wo man sich unwohl fühlte, weil die Menschen so komisch guckten. Aber die Situation in El Salvador ist auch so.
Historisch bedingt, noch vor wenigen Jahren Bürgerkrieg. Und man kann sich noch nicht wirklich frei dort als Bergsteiger bewegen. Man geht mit einer Polizeieskorte zum Beispiel auf die hohen Vulkane, weil immer noch die Gefahr besteht, dass man entführt wird und Lösegeld erpresst wird.
Aber haben Sie dann nicht manchmal ein schlechtes Gefühl, dass Sie Ihre Kinder dabei haben?
Ich glaube, dass wir in den letzten 20 Jahren, wo wir solche Reisen unternehmen, auch ein Gespür entwickelt haben für gefährliche Situationen und man die mittlerweile, glaube ich, recht geschickt umgeht. So gab es während der letzten Jahre eigentlich nie wirklich brenzlige Situationen. Ich entsinne mich nur eine in Chile, wo wir in einer Stadt auch gleich zweimal ausgeraubt wurden. Aber das war zum ersten Mal der Fall seit über 20 Jahren, wo wir solche Reisen unternehmen. Und irgendwann ist man einfach mal dran.
Woher kommt eigentlich dieses Fernweh?
Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Halle, in der ehemaligen DDR. Und war 14, als die Mauer fiel. Und habe sofort das Reisen für mich entdeckt. Zuerst Europa mit Fahrrad, zu Fuß, mit Moped. Und die Reisen wurden immer länger und ausgedehnter. Habe dann nach dem Abitur die erste große Fahrradreise unternommen. Bis nach Singapur war ich 2 Jahre unterwegs. Und seitdem bin ich mehr oder weniger mit dem Fernreisevirus infiziert. Habe dann während des Studiums unterbrochen für 2 Jahre, bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen bis Kamtschatka und zurück. Und während der Reise Lena kennengelernt und gemeinsam haben wir dann noch 2-mal die Welt auf dem Fahrrad umrundet.
Ja, und ich bin in Kamtschatka aufgewachsen. Das ist eine Halbinsel, flächenmäßig größer als Deutschland, aber dort leben nur 300.000 Menschen. Sonst in wilde, schöne Natur, und wenn man dort lebt, es geht nicht anders, dass man in die Berge geht oder in den Wald. Es ist einfach ringsrum eine schöne, wilde Gegend. Und ich habe als Dolmetscherin gearbeitet mit Reisegruppen, dann als Bergführerin. Und ich habe diese Liebe zur Natur auch von meinem Vater. Er hat mich und meine Schwester oft in den Wald mitgenommen, als wir klein waren, uns alles gezeigt und beigebracht, wie man Lagerfeuer macht. Wir sind quasi im Wald aufgewachsen. Darum diese Liebe zur Natur und draußen sein.
Bei Ihnen, wenn Sie erzählen, dass Sie in Halle groß geworden sind, hat dann der Wunsch, in die Welt zu reisen, auch etwas damit zu tun, dass das eben lange nicht möglich war?
Genau. Ich habe schon als Kind den Wunsch gespürt, zu reisen, mir andere Regionen anzuschauen. Und mein größter Traum als Jugendlicher war, nach Australien zu fahren. Und in der Tat war die erste Reise auch mit dem Ziel, Australien zu erreichen. Hat damals nicht funktioniert wegen einer Krankheit, die ich mir in Südostasien eingefangen hatte. Also ich habe sofort die Möglichkeit genutzt, als die Mauer gefallen ist, mir die Welt anzuschauen.
Also würden Sie schon sagen, bei Ihnen ist die Reiseleidenschaft gleichermaßen ausgeprägt, oder haben Sie sich da auch gegenseitig so ein bisschen angesteckt?
Ich glaube schon gleich bei uns. Sonst hätten wir uns, so lange nicht ausgehalten zusammen bei Reisen. Man braucht schon diese Liebe zum Reisen und diese Neugier auf die Welt, um so lange draußen zu sein unterwegs.
Es war sicher ein glücklicher Zufall, dass wir uns getroffen haben in Kamtschatka. 2001 war das. Und wir sind dann sofort gemeinsame Projekte geplant. Unsere erste gemeinsame Fahrradreise führte uns im Winter über den gefrorenen Baikalsee.
Also gleich schon so ein kleiner Stresstest für die entstehende Beziehung, oder wie war das?
Oh ja. Ich habe erst mal gedacht, das schaffe ich, das ist gefrorene See, alles flach, keine Berge, logisch. Aber ich habe nicht gedacht, dass es bis 60 Grad minus nachts sein wird, und das ist eigentlich kalt.
Ja, Amalina kommt aus Kamtschatka, ebenfalls klimatisch eine eher raue Region, und darum hat sie die Baikal-Querung auch ziemlich gut überstanden.
Sie sagen ja gerade, diese Leidenschaft, die hält einen auch zusammen, und das ist wichtig, wenn man 24 Stunden zusammen ist, eben auf diesen Reisen. Aber gibt es da nicht auch mal den Wunsch, alleine zu sein? Sie sind ja auch die ganze Zeit mit Ihren Kindern unterwegs.
Ja, gibt es. Also bei dieser letzten Reise mit Kindern haben wir uns schon ab und zu mal gewünscht, dass wir zu zweit mal ausgehen können, oder darum diese Besteigung vom Vulkan in Guatemala, wo wir zu zweit waren, das ist ein besonderes Erlebnis, wo wir einfach zu zweit im Zelt auf dem Vulkan sind. Darum habe ich unsere erste große Reise so genossen vor den Kindern, wo wir 2 Jahre um die Welt gereist sind mit dem Fahrrad, und wir waren 24 Stunden zu zweit, aber ich hatte, glaube ich, nie einen Wunsch, alleine zu sein.
Und ich habe mich langsam gesteigert. Ich habe die ersten Reisen immer alleine gemacht, dann später mit Lena gemeinsam. Und jetzt mit unseren beiden Kindern. Also es sind immer Kompromisse bei jeder Variante, aber trotzdem ist jede dieser Reisen auf seine Art schön.
Aber wie ist das zum Beispiel, wenn Konfliktsituationen entstehen? Also man kann sich ja da tatsächlich dann schwer aus dem Weg gehen. Schmollt dann auch jemand mal 2 Tage, vielleicht ein Kind, oder ist das dann schnell bewältigt?
Erstaunlicherweise gibt es unterwegs wenig Probleme und wir reisen eigentlich recht harmonisch. Wiederum im deutschen Alltag hier, wo man noch die anderen Probleme, die Alltagsprobleme bewältigen muss, da haben wir häufiger Stress als unterwegs. Also das Reisen an sich ist für uns die perfekte Form von harmonischem Familienleben.
Ich glaube, wenn man so die grundlegenden Probleme hat, sozusagen, wir müssen Platz zum Schlafen finden, wir müssen Essen finden, wir müssen Wasser finden. Also wenn es darum geht, dann gibt es keine Konflikte oder Probleme oder diese ganzen Kleinigkeiten stören uns nicht. Und man muss sozusagen überleben zusammen und dann sind wir wirklich wie ein Team. Wir müssen grundlegende Probleme lösen. Und wenn wir in Deutschland sind, es gibt eine Wohnung, dann entstehen irgendwie so kleine Probleme, die uns stören, die eigentlich nicht wichtig sind. Und wenn wir anfangen, öfter zu streiten, das ist ein Zeichen, dass wir wieder wahrscheinlich weg müssen in Rädern.
Gibt es eigentlich einen Ort, den Sie als Ihr Zuhause bezeichnen würden?
Nicht mehr. Ich glaube, ich bin rechtzeitig entwurzelt worden. Und so richtige Heimat gibt es für mich nicht mehr. Eher viele Heimaten und die würde ich auch eher in Menschen sehen und nicht in Orten.
Was heißt rechtzeitig entwurzelt? Warum rechtzeitig?
Ich glaube, wenn man in so jungen Jahren beginnt zu reisen, hat man auch Zeit, sich zu entwickeln und sowas fortzusetzen. Also ich bin froh über die Art von Reisen, die ich mache, den Lebensstil, den wir pflegen, gefällt mir ausgesprochen gut.
Also mit 14, 15, 16 ist man offen für alles und wenn man um diese Zeit losfährt und die Welt sieht, ich glaube, das beeinflusst schon einen.
Wie ist es denn dann wieder zu Hause anzukommen, wenn man so gerne in der Welt unterwegs ist?
Wir genießen das trotzdem. Es hat auch schöne Seiten, hier zu sein, Familie, Freunde zu sehen und von den Reisen auch zu berichten, was wir tun in Form von Vorträgen.
Für mich ist eine Umstellung, dass man hier alles planen muss. Am Anfang konnte ich mich daran nicht gewöhnen, dass wenn du unterwegs bist, hast du dein Zuhause dabei, das Zelt, du hast immer Wasserflaschen, was zu essen. Wenn du Hunger hast, setzt du dich hin, isst was, fährst weiter. Wenn die Kinder müde sind, suchst du eine schöne Wiese und spielst mit ihnen. Und wenn ich hier in die Stadt fahre, ich weiß noch, am Anfang packte ich immer eine Wasserflasche. Was, wenn wir Durst bekommen? Dann was, wenn wir Hunger bekommen? Und ich machte mir so Sorgen, wie belebt man in der Stadt? Also ich war nicht gewöhnt zu der Stadt. Ja, du bist nicht mehr so frei.
Wir haben heute Vormittag schon viel über die Weltreisen erfahren, die Sie zusammen mit Ihren Kindern unternehmen. Manchen stellt sich da vielleicht auch die Frage, wie finanziert sich das eigentlich?
Wir arbeiten als Bergführer in Kamtschatka im Nordosten von Russland. Das machen wir jedes Jahr für ein Vierteljahr etwa, die Sommermonate. Und davon leben wir das ganze Jahr.
Wie teuer ist denn eigentlich so eine Reise? Haben Sie da ein Tagesbudget oder wie sieht das aus?
Schwer zu sagen. Das Teuerste sind die Flugtickets. Oft werden wir eingeladen, wir bleiben oft bei Menschen. Ist eigentlich nicht teuer, wenn man Zelt hat, koche und ja.
Bei der Pazifikreise haben wir sehr viele abgelegene Regionen besucht, um aktive Vulkane zu besteigen. Und die Anreise war oft sehr schwierig. Wir mussten wochenlang mit Schiffen fahren oder auch fliegen. Und das hat die Reise teurer gemacht als die bisherigen Reisen.
Haben Sie da eigentlich auch schon mal festgesteckt, also wo man dachte, so jetzt geht es erstmal nicht weiter?
In Arica, eine Stadt im Norden von Chile, kurz vor der Grenze mit Peru, wo wir zweimal ausgeraubt wurden, da steckten wir wirklich fest und wussten nicht, wie es weitergeht überhaupt mit der Reise. Weil zuerst wurde unser Hotelzimmer ausgeraubt und wir haben alles verloren, also Kamera, Laptop, Pass, vor allem den Pass von Oliver. Und wir warteten 6 Wochen, bis der neue Pass aus Deutschland ankommt. Es hat ewig gedauert und in der Zeit konnten wir nicht weiter. Wir hatten auch kaum Geld. Ich hatte noch 100 Euro in meinem russischen Pass versteckt für einen Notfall. Und da wir nicht wussten, wann der Pass ankommt, mussten wir mit diesen 100 Euro irgendwie auskommen für unbestimmte Zeit. Und ich weiß noch, wir haben dann im Zelt geschlafen auf dem Strand und wir haben in den ersten 2, 3 Tagen wirklich gespart, also Minimum gekauft. Aber ich weiß noch, am 3., 4. Tag haben wir gesagt, nee, so geht es nicht weiter. Und dann haben wir für die Kinder Eis gekauft und für uns eine Flasche Wein. Weil auch wenn das Geld irgendwann alle ist, wir dachten, wir müssen auch ein bisschen Spaß haben an der Reise. Und das Schöne bei der Reise, dass man immer Hilfe findet bei Menschen, wenn man das nicht erwartet. Wir haben das oft bemerkt. Zum Thema Zufälle gibt es eigentlich keine. Und wenn du Hilfe brauchst, bekommst du das. In Arica haben wir dann Kurt getroffen. Das ist ein Hotelbesitzer, ein Deutscher. Und er hat uns eingeladen, bei ihm im Hotel, im Hostel zu wohnen, kostenlos, bis unser Pass ankommt. Und wir waren bei ihm, weiß nicht, 4 Wochen dann. Aber ich glaube, das war der Moment, vor allem, weil wir die Kamera verloren haben. Und Fotos, viele Fotos weg. Und da war so eine Verzweiflung. Und in gleicher Stadt wurden wir nochmal ausgeraubt, als wir auf dem Strand zelteten. Da waren die restlichen Sachen weg, Telefon und... Aber es geht immer irgendwie weiter.
Trotzdem war das jetzt nicht so schlimm, dass Sie gesagt haben, so... Das war's, wir fahren jetzt erstmal zurück nach Deutschland.
Das war nie eine Möglichkeit. Es passieren immer unerwartete Dinge bei einer Reise und von solchen Kleinigkeiten lassen wir uns nicht abschrecken.
Wie ist das denn? Sie haben ja dann eben gar keine geregelte Tagesstruktur, sondern reagieren. Sehen Sie sich dann manchmal nach dieser Struktur auch?
Wir haben schon eine Struktur. Also es gibt Frühstück, wir fahren, schicken Fahrrad. Und am Abend suchen wir einen Lagerplatz und eine gewisse Struktur ist schon vorhanden.
Es gibt so eine Routine, aber es gibt keinen festen Zeitplan. Wir stehen auf, wenn wir wach sind und so weiter.
Aber wäre so eine Struktur nicht vielleicht auch für Ihre Kinder wichtig, dass die das erleben und kennenlernen?
Vielleicht ja, vielleicht aber nein, weil unsere Kinder sind ziemlich selbstständig geworden bei dieser Reise. Zum Beispiel mit Schlafen. Arthur war ganz klein und er hat schnell gelernt, es gibt keine feste Schlafzeiten wie in Deutschland, vielleicht Mittagsschlaf, sondern wenn er müde ist, geht er schlafen und er hat wirklich gelernt, überall einzuschlafen. Wir haben bemerkt, wenn wir zurück waren in Deutschland für kurze Zeit mal oder jetzt nach dieser Reise, Arthur sagt einfach, ich bin müde, ich gehe schlafen und geht ins Bett. Er hat sich daran gewöhnt, auf seinen Körper zu hören. Mit Essen gab es auch kein Problem, weil die Kinder auch verstanden, sie essen nicht um diese Zeit, sondern wann sie Hunger haben. Aber das heißt auch, jetzt haben sie Hunger, das ist das Essen, das müssen sie essen, wir werden jetzt nichts anderes sonst haben. Und die waren auch nicht besonders wählerisch mit dem Essen. Ich glaube, wenn man keine Struktur hat, sondern nach seinen eigenen Bedürfnissen lebt, lernt man vielleicht, seinen Körper zu verstehen besser.
Gab es denn da aber eigentlich vielleicht von Ihrem Umfeld mal Leute, die gesagt haben, naja, ist das denn so gut, wenn ihr mit den Kindern die ganze Zeit durch die Welt reist? Ich kann mir vorstellen, die Großeltern sind vielleicht auch nicht unbedingt begeistert, dass sie ihre Enkelkinder nur auf Fotos erleben.
Die Großeltern waren schon traurig, dass wir die Kinder mitnehmen, zumal sie gehofft hatten, dass wir mit den Kindern ein bisschen ruhiger wären, ein bisschen bodenständiger, vielleicht geregelten Arbeiten nachgehen. Mussten wir sie leider enttäuschen. Aber die heftigste Kritik gab es im Vorfeld von uns unbekannten Menschen, die uns auch beschimpft haben, dass man sowas mit Kindern nicht tut. Aber ich glaube, wie die Reise gezeigt hat, war es für die Kinder durchaus positiv. Sie haben sich anders entwickelt als Kinder, die permanent an einem Ort leben. Die sind offener geworden, selbstbewusst und sehr sozial.
Morgen brechen Sie mit Ihren Kindern zu einer mehrmonatigen Radtour durch Indonesien auf. Nehmen Sie eigentlich irgendwas aus Deutschland mit, außer die Räder und Ihre Kinder, was Sie vielleicht an zu Hause erinnert?
Nein. Also die Kinder haben schon ein paar Spielsachen dabei, aber gar nicht so viel, weil man unterwegs alles bekommt. Und es ist ja viel spannender mit neuen Sachen zu spielen, neue Sachen zu entdecken.
Gibt es denn manchmal sowas wie Heimweh bei den Kindern?
Ich glaube nicht wirklich. Wir haben uns immer Sorgen gemacht, wie wird das, wenn wir zurückkommen nach dieser großen Reise. Die Kinder wurden eingeschult, sie bekamen geregelter Schulalltag, Freunde. Und wir dachten, dass die Kinder dann nicht mehr wegfahren wollen würden. Und irgendwann nach einem Jahr sagte Jakob, dass er wieder reisen möchte. Ich glaube, sie lieben das auch, diese Unterwegssein. Ich denke nicht, dass sie wirklich so... große Sehnsucht haben, auch vor allem, weil wir immer wieder mal Internet haben und wir können mit Oma skypen. Wir sehen sie, wir sprechen mit ihr.
Ich glaube, unsere Kinder haben keine Heimweh. Es ist eher die Freude über die neue Reise, die sie gerade fasziniert.
Ja, und die geht morgen los. Wir haben gehört am Anfang der Sendung, heute ist noch Taschenpacken angesagt bis kurz vor Abreise. Wann geht der Flieger morgen?
Wir fliegen kurz vor 12 von Frankfurt.
Dann wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine gute Reise. Viele spannende Erlebnisse, von denen Sie vielleicht auch mal hier berichten werden.
Vielen Dank.
Danke.